Seid gegrüßt, liebe Actionfreunde, und herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für all die Hobbydetektive dort draußen, die nur bei aufdringlicher Technomusik seriöse Aufklärungsarbeit betreiben können. Ich bin endlich mal wieder da und weiterhin der Sergej und wieder in klassischer Besetzung auch hier der Dominik, der schon den Kopf schüttelt.
Guten Tag.
Dominik, es tut gut, dich wieder mal zu sehen, wieder mal mit dir zu quatschen. Doch warum hast du gerade den Kopf geschüttelt?
Du, keine Ahnung. Weil ich so schön finde gerade, dass wir zusammen podcasten. Das finde ich gerade so richtig aufsaugen und genießen. Da habe ich so einen Kopfschüttler gemacht.
Also es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Endlich.
Es ist lange her.
Es ist echt schon über einen Monat her.
Es ist eigentlich gar nicht lange her. Es sind etwa 5 Wochen, aber ist okay.
Für die Hörer ist es doch umso weniger lange her. Da habe ich ja bloß einmal gefehlt letztlich.
Stimmt. Wir haben das gut gecovert.
Ja, ich muss sagen, das hast du sehr gut gemacht. Du hast mal... bist sehr gut in meine Fußstapfen getreten. Ich beneide dich fast um deine Anmoderationskünste. Da könnte ich mir eigentlich noch ein bisschen was von abschneiden.
Ja, das habe ich, keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen. Ich finde, du machst es ganz gut, Sergej.
Okay.
Ich kann meine eigene Leistung nicht beurteilen, das geht nicht. Deswegen
hast du mich, dass ich dir ein bisschen in den Arsch krieche. Nein, dass ich dir.
Das machst du sehr gut. Mach ruhig weiter so.
So. Und ja, wie feiern wir denn ein solches Comeback mit mir, indem ich dem Dominik zugestehe, einen seiner persönlichen Lieblingsfilme hier natürlich zu bequatschen. Eine kleine Herzensangelegenheit. Ein Film, den Dominik schon seit Beginn des Podcasts eigentlich schon besprochen haben wollte. Ein Film, bei dem ich mir oft schon erstmal auf den Kopf gekratzt habe. Okay, warum ist das jetzt irgendwie so relevant? Aber ich meine gerne. Ich meine, ich habe und werde dir auch noch so die eine oder andere Gurke mal andrehen.
Das hast du doch schon.
Ja, eben. Ich habe und werde auch weiterhin dir die eine oder andere Gurke antun. Und das hast du heute bei mir getan. Ob dem Dom wirklich so ist, werden wir gleich mal klären. Denn vorher habe ich wie immer natürlich ein kleines Filmrätsel vorbereitet. Und beziehungsweise diesmal ist es alles ein bisschen anders. Denn so richtig vorbereitet und es mir selbst ersinnt habe ich nicht. Diesmal habe ich es mal ganz dreist und schamlos geklaut. Und zwar aus meinem Lieblingsformat von Rocket Beans TV, nämlich dem Nerd Quiz. Da wurde eine Frage gestellt, die ich so interessant und witzig fand. Und die passt auch so gut hier rein, dass ich mir dachte, ich recherchiere zumindest mal die Fakten nach und werde das jetzt mal entsprechend auch die Frage stellen. Und zumindest hat mich diese Frage auch daran erinnert, dass ich schon seit langem mal das Filmquiz dahingehend anpassen wollte, dass wir nicht nur Filme erraten, sondern auch mal was anderes, wie zum Beispiel Modedesigner oder sowas. Nein, Quatsch, aber eine Filmfigur zum Beispiel statt eines Filmes, das wäre doch auch mal was. Und entsprechend frage ich dich heute nicht nach einem Film, sondern nach einer Filmfigur. Mhm. So, okay. Bist du bereit?
Ich kann nicht bereiter sein.
Gut, die Filmfigur, um die es geht, entspringt ursprünglich einem Roman. Und der Autor des Romanes hat sich bei der Namensfindung für seine Figur inspirieren lassen von einer Apfelsorte. Und Schauspieler, die bei der ersten Verfilmung angedacht waren, diese Rolle zu verkörpern, waren unter anderem ein Paul Newman, ein James Garner, ein Michael Douglas, ein John Travolta, ein Al Pacino, Robert De Niro, was haben wir noch, Dustin Hoffman. Das alles sind Namen, die im Gespräch waren und wo Angebote überreicht worden sind. Am Ende ist es doch jemand anders geworden. Und ich möchte am Ende der Folge von dir wissen, um welche Filmfigur es sich handelt. Und damit steigen wir jetzt ein in unser heutiges Thema, nämlich wir besprechen heute das Remake eines alten Michael Caine-Klassikers von 1971, nämlich Get Carter oder, wie meine Sprachkorrektur WhatsApp sagen würde, Geh härter. Get Carter von 2000 mit Sylvester Stallone. Ein Film, zu dem ich irgendwie, bis der Dominik mich mit dem Film konfrontiert hat und sich immer so vokal für ihn ausgesprochen hat, irgendwie nichts sagen konnte, außer dass ich seinerzeit den Kinotrailer im Fernsehen immer gesehen habe. Also ich kannte das Filmplakat und ich wusste, dass Stallone mitspielt und dabei war es auch. Mehr wusste ich nicht. Also schon damals hat mich das irgendwie nicht so angesprochen. Ich war damals eh nicht so der große Kinogänger, der in alles rein muss, und mich hat entsprechend auch ein Get Carter nicht groß angesprochen. Über die Jahre hinweg ist das jetzt auch ein Film, der nie groß Erwähnung fand. Also ich war mir auch über dessen Ruf gar nicht so richtig bewusst oder im Klaren. Also für mich war das ein Film, der damals rauskam und über den heutzutage keiner mehr spricht. Also bei all den Review-Portalen, die es im Netz gibt, egal ob deutschsprachig oder englischsprachig, kann ich mich kein einziges Mal erinnern, dass irgendwie auch Get Carter referenziert wurde, ob positiv oder negativ. Also von daher, erst als du mir den Film hier als Review-Objekt unterbreitet hast und ihn dann auch sehen durfte, ich habe ja ein wunderschönes kleines Survival-Pack von Dominik erhalten. Ein Survival-Pack aus der Schweiz, das irgendwie auch einige Torturen mit sich brachte. Ich musste extra zum Nürnberger Hafen fahren, um an dieses Schmankerl ranzukommen. Und dann habe ich den Film endlich gesehen und möchte jetzt mal heute mit dem Dominik quatschen. Wir werden wahrscheinlich nicht ganz einer Meinung sein, aber das macht doch auch den Reiz eines solches Gespräches aus. Und jetzt übergebe ich mal dem Dominik, der jetzt erstmal kurz seine Ode an den Film aussprechen darf.
Get Carter. Ein Film, den ich im Kino nie gesehen habe, weil ich bin Schweizer. Sowas läuft bei uns nicht.
Echt nicht?
Also, sehr geil. Der lief bei euch im Kino?
Der lief im Kino. Und also ich weiß auf jeden Fall, ich kannte das den Kinotrailer dazu, der immer im Fernsehen kam.
Und er hat sogar einen Trailer im Fernsehen, ganz großartig. Wir nicht. Ich habe den Film entdeckt, ja, als er 2001 rum, nehme ich an, irgendwo im Mediamarkt lag. Das muss 01 rum gewesen sein.
Ja, das bestimmt.
Schon 02. Kann auch schon 02, bin ich ganz sicher. Ich habe den gesehen, was ein Stallone-Film? Und ich kenne den nicht. Und der umgedreht, das ist relativ neu. Hä, komisch. War noch die Zeiten vor, ich habe schon Internet zu Hause gehabt, aber das war noch lange nicht so wie jetzt. Ich habe IMDb schon gekannt, aber trotzdem, dieser Film ging völlig an mir vorbei, mitgenommen, geschaut, war einer meiner ersten DVDs. So, ich glaube, im Stapel der ersten 10 war er wohl drin. Und gesehen, und ich habe ihn gerade gestern nochmals geschaut. Und oder vorgestern. Und es ist witzig, wie ich habe schon mal gesagt, wenn du einen Film schaust mit 16, mit 27 und mit 37, der Film ist gleich, aber nicht gleich. Und
ich verstehe, was du meinst.
Einfach weil du lebenstechnisch an einem anderen Punkt bist irgendwann. Ich habe diesen Film gesehen und ich konnte noch so viele Dinge nachsprechen. Ich kannte noch so viele Dialoge, obwohl ich auch einiges vergessen habe, muss ich sagen, in den letzten 10 Jahren oder so. Aber
du weißt, du hast den insgesamt dreimal jetzt gesehen?
Nee, ich habe den viel mehr gesehen. Nee. Ich habe den vor allem zu Beginn, als ich halt effektiv nur etwa 10, 20 DVDs zu Hause hatte, der lief öfters. Ich habe den einfach...
Ja, eben, klar.
Und es war auch so einer der... Also, wenn du so... Wie alt war ich da? Oder 17, 18 Jahre alt? 19, als der rauskam bei uns? 20? Da warst du noch Testosteron geschwängert. Und dieser Film ist ein Testosteron-Bolzen. Das ist ein Macho-Film. Mhm. Aber nicht im Sinne von Triple X, wie ein Diesel-Macho, sondern
cool geerdeter
Macho. Geerdet Macho. Okay.
Ja, und da möchte ich gleich mal eingrätschen. Beim Gucken des Films ist mir auch eines aufgefallen. Ich habe, glaube ich, ein bisschen was über dich gelernt, Dominik.
Oh shit, ein Blick in meine Seele.
Der Blick in deine Seele. Ich habe, glaube ich, ein Muster erkannt dessen, was du wirklich generell an Kino schätzt und was dir im Film gefällt. Weil
okay, ich kann es nämlich nicht in Worte fassen, was ich wirklich mag.
Wir wissen ja, bei mir ist es ja, ich habe ja so die Schwäche für die nackten, muskelbepackten, schmierig geölten Männer. Und bei Dominik sind es diese geerdeten, vom Leben gezeichneten Kerle, die wirklich so eigentlich ein ruhiges Gemüt nach außen wahren, aber zu keinem Zeitpunkt damit hadern oder zögern, Gewalt anzuwenden, wenn es denn wirklich sein muss, auch wenn sie eigentlich vermeiden möchten. Also wirklich diese subtil gefährlichen Kerle, die eigentlich sympathisch sind, aber mit denen man sich doch besser nicht anlegt und bei denen du merkst, dass die irgendwie eine gewisse Vergangenheit haben und einen gewissen Schmerz mit sich ziehen und damit irgendwie versuchen, in der Welt zurechtzukommen, beziehungsweise in ihrer Welt zu bestehen und ihrem Job nachzugehen. Also ich habe in in Jack Carter habe ich auch Ähnlichkeiten oder Parallelen gesehen zu einem Joe Hallenbeck aus Last Boy Scout. Ich glaube, das ist so ein ähnlicher Typ. Und da dachte ich mir,
gut, ja, sehr gut, ja.
Das, Und vor allem, was ich auch bei dem Film dachte, zumindest bei der ersten Hälfte des Films, dachte ich mir, eigentlich dieser ganze Plot wäre eigentlich auch perfekt für Steven Seagal gewesen. Der hätte eigentlich wunderbar in diesen Film gepasst, bis dann eben doch einige Szenen kommen, einige Charaktermomente, denen ein Steven Seagal vielleicht doch nicht so richtig gewachsen wäre. Aber im Prinzip die Aufmachung, die Rolle an sich, also die Funktion, die ein Steven Stallone. Die einen Stallone in diesem Film hat, die hätte wunderbar, auch damals, auch perfekt für Steven Seagal gepasst. Nur, dass dann höchstwahrscheinlich Michael Caine mitgespielt hätte, weil wir wissen ja, kein renommierter Schauspieler arbeitet zweimal mit Seagal.
Ah, hast dich aber gut gerettet, Oh Gott. Aber es gibt Schauspieler, die mehr was mit ihm gearbeitet haben.
Es gibt. Ja. Bestimmt.
Diverse, die es gemacht haben, aber nicht.
Ja, vor allem die Ostblock-Regisseure der letzten Jahre, die hat ja irgendwie, ist egal, glaube ich, irgendwie gezwungen oder verpflichtet, wie auch immer,
mit denen zu arbeiten. Ach, wie heißt er jetzt noch gleich? Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen.
Gefügig gemacht. Ja, der eine von Attack Force, ich glaube, der hat, glaube ich, öfters mal.
Das Oblowitz war einer, Michael Keusch, glaube ich, ein Deutscher, ist auch einer. Und dann halt der in den letzten 10 Jahren mitgeschleppt hat, diesen sympathischen Typen aus den Bahamas oder so,
Ich habe keine Ahnung, das ist...
Kenny... Ja, okay, jetzt Moment. Wenn wir schon dabei sind, dann müssen wir
das und kurz... Und wieder sprechen wir über Seagal, aber gut, diesmal hab's ich auch angetriggert.
Du bist selbst schuld, Serge, das ist verantwortlich. Ich mach's ganz schnell. Filmografie. Ich gehe mal auf Maximum Conviction, einem der neueren Streifen. Der Keone Waxman ist es.
Keone Waxman.
Aus Honolulu. Der hat mit ihm auch die ganze True Justice Serie gemacht. Aber wir wollen, gehen wir zurück zum Jack Carter. Der ist doch eine andere Nummer. Ich bin froh, dass das kein Seagal-Film war, denn bei Seagal, was hätten wir bekommen? Bei allem Respekt, das ist ein guter Film. Eine Schlägerei all 15 Minuten. Ein paar trockene One-Liner. Und eine sehr merkwürdige Beziehung zu seiner Nichte.
Ja, die er wahrscheinlich ein paar Mal angefummelt hätte.
Das hätte ich mir so nicht anschauen wollen.
Ja.
Im Wissen um den Hintergrund von Seagal hätte ich das nicht anschauen wollen.
Auf jeden Fall nicht nach Under Siege 2.
Nein, definitiv nicht. Und dieser Film Get Carter, der hat ja auch effektiv, ich habe über den Film nicht mal so viel rausgefunden, muss ich sagen, im Hintergrund. Ich habe ein paar Dinge, ich habe ein paar triviale Fakten bereit für dich, aber der Film entstand in einer für mich sauspannenden Phase von Stallones Schaffen. Und zwar, ich bin immer dann auf der Seite eines Menschen, wenn er unten durchgeht.
Wenn's alle Actionstars haben zu dem Zeitpunkt irgendwie so einen Karriereknick erlebt und waren so dabei. Die haben quasi nur noch Filme gedreht, die eigentlich Stoff oder Ware direkt fürs DVD-Regal waren, also für die Videothek meine ich, und eigentlich im Kino nichts mehr zu suchen hätten. Und seien wir ehrlich, auch ein Get Carter hat eigentlich von seinem Format her nicht wirklich Kinoqualitäten gehabt. Es ist einfach nur der Name, der noch gewirkt hat zu dem Zeitpunkt und entsprechend ein Kino-Release gerechtfertigt hat.
Ich glaube, Schwarzenegger hat noch End of Days. Der hat noch ein bisschen was gemacht, hat noch The Sixth Day gemacht, den 0-1-Rum
und Collateral. Ja, war mal, 99 gab's End of Days, dann 2000 The Sixth Day und dann kam Collateral Damage 2002.
Collateral Damage ist anderes, genau. Stimmt, ja genau. Und Stallone, der hat Copland gehabt, also der hat, und das war jetzt einfach ein riesiger schauspielerischer Achtungserfolg für ihn. Und irgendwann kam auch sein 50. Geburtstag und ich glaube einfach, er hat versucht, sich neu zu definieren, nach dem Motto, hey, ich spüre, dass ich langsam älter werde, ich muss weg vom Action-Dings, ich versuche mir kernigere Thriller-Rollen zu holen, Comedy habe ich zweimal versucht, Anfang 90er, hat nicht funktioniert, wie wir wissen, Stopp oder Meine Mami schießt und das andere schreckliche Werk,
Oscar,
oh Gott, was für eine Scheiße. Das ist so schlimm, das ist einfach nur schlimm. Und so hat er wohl, das ist meine Vermutung, hat wohl versucht, sich mit einem Skript, auch einem Remake von Get Carter, einem angesehenen Film aus den 70er? Anfang 70, mal, oder?
Warte mal, Remake oder Original meinst du?
Original. Ja. Nee, das Original, logischerweise, Anfang 70 oder 71.
Ja, genau, 71. Ja. Dazu müssen wir ja auch erwähnen, wir haben jetzt beide das Original leider nicht präsent zumindest. Ich wollte es mir eigentlich noch gestern schnell reinpfeifen, bis ich feststellen musste, dass er gar nicht zum Stream zur Verfügung stand.
Ich habe das einmal gesehen, als ich das Remake gesehen habe, und ganz ehrlich, ich weiß davon nichts mehr, einfach, dass Michael Caine eine völlig gegensätzliche Figur zu Stallones Version ist.
Ja. Ja, auf jeden Fall hier die hoch und heilige Versprechen. Wir werden irgendwann mal auch mal über das Original sprechen.
Absolut,
gerade, gerne. Gerade weil ich es heute verpasst habe. Aber das soll nicht vergessen werden. Deswegen können wir jetzt aber leider keine Vergleiche ziehen. Ich jetzt zumindest nicht.
Keine relevanten, aber, nein.
Genau, da werden wir jetzt aber uns trotzdem umso mehr auf den Film jetzt konzentrieren. Dann jetzt gehen wir mal ans Eingemachte. Der Film hat ja eigentlich einen recht schlechten Ruf. Und
warum?
Was ist
der Ruf des Films?
Der Ruf des Films ist 2,2 auf Letterboxd und 5,2 auf IMDb. Das ist der Ruf des Films. Und ich sag gleich, ich war überrascht. Ich war ein bisschen überrascht. Ich habe den eigentlich als solider empfunden.
Also 2,2 von 5, das ist eine Frechheit, sorry, das kann ich nicht. Deswegen bin ich nicht auf Letterboxd.
Genau. Wie ist es denn bei Moviepilot?
Gute Frage. Punkt.de Moviepilot. Ich bin mal wieder live am Googlen, das finden die Leute immer super geil, glaube ich, Get Carter, die Wahrheit tut weh, auf Moviepilot hat der eine stolze, 5,7.
5,7, okay. Da sieht man schon mal, mit was für eine Klientel wir es dort zu tun haben. Das sind halt die wahren Filmfans bei Moviepilot. Aber tatsächlich, ich meine, du hast schon schlechtere Filme gesehen, die eine höhere Wertung hatten. Also müssen wir jetzt vielleicht noch mal ergründen, warum ist denn der Film jetzt irgendwie so in Verruf geraten?
Müssen wir vielleicht zuerst mal kurz die Story runterreißen, was es eigentlich geht?
Ja, bitte, tu das doch.
Es geht um den schon bereits erwähnten Jack Carter. Der geht nach Hause zu seiner Familie, sprich, was davon übrig ist, denn er geht an die Beerdigung seines Bruders, der ist unter mysteriösen Umständen verstorben gemacht worden. Und er versucht jetzt da aufzudecken, was da eigentlich genau passiert ist. Jedoch, Jack Carter ist kein Polizist, auch kein ehemaliger Polizist und auch kein Navy SEAL. Er ist ein Schläger eines in Las Vegas ansässigen Gangster-Syndikats. So, netto dieser Art. Und ja. Was er eigentlich macht, er fragt sich durch den Film, was da passiert ist. Das ist eigentlich das, was 90 Minuten passiert. Er fragt und fragt und fragt, was ist eigentlich passiert, was ist passiert, was ist passiert.
Wenn man so runterbricht, ja, es ist einfach eine kleine Detektivgeschichte, wenn man so will. Ja. Das Nachgehen eines Mordfalls.
Und der Film wurde produziert von den großartigen Franchise Pictures. Wenn ich dir diese Bude nenne, was sagt dir das?
Franchise Pictures, gar nichts.
Ich habe ein paar Dinge rausgesucht. Driven haben die gemacht. Ballistic X vs. Severus haben die gemacht.
Das habe ich doch auch, gehört auch mit zur frohen Kunde aus der Schweiz, die ich erhalten habe.
Battlefield Earth haben die gemacht. Und die haben aber auch gemacht The Boondock Saints.
Das heißt, ein blindes Huhn findet mal einen Korn, heißt
das. Das ist so eine Bude, die ein paar sehr merkwürdige Filme rausgebracht hat, aber ein paar, die ich eben auch doch ganz spaßig finde. Und die gibt es seit 07 nicht mehr und ich nehme mal an, ja, Get Carter hat sie auch nicht gerettet. Regie hat da Stephen Kay geführt. Kennst du, oder? Logisch, kennst du, oder?
Ich habe kurz nachgeguckt, tatsächlich habe ich noch einen weiteren Film von ihm gesehen, nämlich der unfassbar grandios, atemberaubend, mittelmäßig vergessenswerte Boogeyman.
Ich habe den nie gesehen, aber ich kannte den Namen vom Hören sagen, denn er hat einige Folgen von The Shield geregisiert. Ebenso war bei Sons of Anarchy und auch bei The Punisher als Regisseur tätig. Also der Mann kann was, ist aber auf der Leinwand, das hat
nicht so ganz gezündet. Filmtechnisch, ich habe mal geguckt, die Filme haben auch eher mäßige Bewertungen, irgendwo im 2, irgendwas Bereich. Aber jedoch hat er an einem TV-Film oder was, eine TV-Serie namens Harley and the Davidsons mitgearbeitet, die auch deutlich besser bewertet ist. Also vielleicht ist das ja was.
Also ganz ehrlich, ich habe schon wesentlich schlechtere Regisseure gesehen. Und wesentlich schlechtere. Und das siehst du vor allem in leiseren Szenen, da kommt es ja oft wirklich drauf an, was da gibt der Regisseur jetzt gerade für eine Anweisung an das Personal durch. Und wenn man das dann sieht, wir kommen darauf zu sprechen, Sergej.
Wir kommen darauf zurecht zu sprechen. Machen wir das nochmal, indem wir nochmal uns da Sylvester Stallone herschnappen. Der hat ja seinerzeit da sogar eine goldene Himbeere erhalten. Schlechteste Performance. Oder war es nur eine Nominierung?
Für Get Carter?
Ja.
Oh, bin ich jetzt gerade gar nicht mehr sicher.
Da sind wir schon wieder bestens vorbereitet und müssen schon wieder googeln. Das gibt's doch
ja nicht. Ja, nee, ich ganz ehrlich, Awards sind mir meistens scheißegal, deswegen.
Finde ich jetzt gar nicht. In dem Fall ist es ja interessant, weil dafür, dass er vorher diesen großen schauspielerischen Achtungserfolg mit Copland hatte und dann plötzlich wirst du mit einer goldenen Himbeere bedacht, das ist ja dann schon mal interessant. Zumal ich ja sagen muss, ich sehe nicht, dass Stallone irgendwie das Problem des Filmes wäre. Also zumindest die Charaktermomente, die er in diesem Film hat oder die das Skript ihm schenkt, die fand ich durchaus stark. Und das ist das, wo ich sage, da hat wirklich ein Stallone wirklich deutlich mehr leisten, ist deutlich geeignet, als wenn du irgendeinen Action-Haudegen da reingepackt hättest.
Aber die Leute, vor allem bei den Razzie Awards, man sieht ja Leute gerne scheitern. Und ein Stallone, ja, der ist halt auch immer angreifbar durch seine kantige Art. Er geht in die Annalen ein als nicht so guter Schauspieler, was für meinen Begriffe völliger Blödsinn ist.
Ist es, aber das ist
absoluter Blödsinn.
Das ist aber auch nicht sein Ruf. Also natürlich. Stallone gilt schon, wird natürlich eigentlich schon anerkannt als guter Schauspieler.
Nicht in unseren Kreisen, Sergej, aber wenn ich mit Kollegen spreche über hey, ich habe gerade einen Stallone-Film gesehen, und das sind nicht Freunde, die sich in unserer Filmnische befinden, dann Stallone-Film, sehr witzig.
Aber das sind Leute, die generell sich mit Film nicht auseinandersetzen.
Doch, die kennen, aber das ist einfach Stallones Ruf in der Nicht-Filmwelt. Die mal einen Rocky gesehen haben, wissen, dass es Rambo gibt, und die mal vielleicht mal einen Specialist halbwegs auf RTL gesehen haben. Und das ist halt schon der größte Teil der Menschheit, Sergej.
Ich wollte eigentlich bloß den Punkt machen, dass Stallone eigentlich ein guter Schauspieler ist und das auch auf Filmkritiker-Ebene gewürdigt wird.
Ja, er wurde ja für Academy Awards nominiert, müssen wir nicht drüber reden, klar. Für mich ist es immer klar, er ist ein großer.
Er ist ein ganz großer, und das sieht man auch in einigen Szenen. Wenn ich jetzt versuchen wollen würde zu verstehen, warum er jetzt diese Nominierung erhalten hat, kann man vielleicht eher sagen, es sind nicht die einzelnen Charaktermomente, also weil die kickt er gut hin. Also wenn er dann wirklich Schmerz zeigen muss oder auch diese subtile Bedrohlichkeit, die Seagal da hier quasi Seagal ausstrahlen kann. Habe ich Seagal gesagt?
Du hast Seagal gesagt.
Stallone, Entschuldigung. Zum Beispiel die Szene, wo er mit dem Alan Cummings in diesem Golfmillionär oder Milliardär in diesem Golfwagen sitzt und einfach nur mal kurz sein Lenkrad festhält und ihn einfach nur mal ein bisschen bedacht ansieht, ja, da merkst du schon, Alter, mit denen legst du dich lieber nicht an. Das sind so die Szenen, die kann ein Stallone.
Die kann er.
Aber also, an den Charaktermomenten scheitert es nicht, es ist nur, insgesamt kann man sich natürlich die Frage stellen, ob so Stallone von seiner Physis, von seiner Präsenz her irgendwie insgesamt in die Rolle passt. Am Anfang habe ich mich schon ein bisschen gestört an so optischen Sachen. Die Mischung aus Frisur, Bart und Sonnenbrille, das war ein bisschen extrem aufgesetzt. Und vielleicht war es das, was den Leuten nicht gepasst hat. Aber am Ende, wenn es um konkrete Szenen geht, finde ich, macht Stallone das hervorragend und besser als vielleicht ein anderer Actionhau drauf.
Wir müssen doch sagen, dass Stallone ja diesen Film nicht alleine trägt. Und das muss man einfach mal herausschneiden, was da für große Figuren in diesem Film drin sind. Wir haben neben dem Stallone den Sir Michael Caine in einer kleinen Rolle. Wir haben Mickey Rourke. Wir haben John C. McGinley. Alan Cumming. Wir haben die fantastische Rachel Lee Cook. Wir haben, pass auf, wir haben Johnny Strong. Johnny fucking Strong, und der Serge denkt immer noch, wer ist das?
Ja, du bist ja voll der Fanboy von diesem, wie heißt der,
Jack? Johnny Strong.
Mhm. Ah ja, Johnny Strong.
Johnny Strong, Hauptdarsteller von The Daylight's End und Sinners and Saints, ein unterschätzter Actionmann. Dann haben wir Rona Mitra im Film. Kennst du die?
Nö.
Die hatte auch ein paar gute Zeiten, die war bei der TV-Serie Boston Legal engagiert für eine Weile und hat dann ein paar sehr ordentliche B-Kracher gemacht. Wir haben den Mark Boone Jr. aus Sons of Anarchy und wir haben, pass auf, Tom Sizemore.
Ja, der ist irgendwie in dem Film versteckt worden und keiner weiß so richtig, wo er gewesen sein soll.
Ist der Les am Telefon, das sollte...
Ach so, der Boss, der Boss?
Ja.
Ja, das war auch so eine seltsame Nummer, aber dazu kommen wir gleich nochmal zu dem Boss. So hier, was hatten wir? John C. McGinley, der Dr. Cox aus Scrubs. der kann machen, was er will, aber ich finde es immer, ich kannte ihn ursprünglich aus Scrubs. Und dann, wenn du nachher dir ein paar Filme aus den 90ern oder Anfang 2000ern anguckst, ist es immer seltsam, den dann in ernsten oder vermeintlich badassigen Rollen zu sehen.
Das auf ist immer, brennendem Eis.
Ja, stimmt, da war auch schon dabei. Da hat er schon zweimal mit Michael Caine mitgespielt.
Stimmt, ja. Ja.
Mensch, verrückt.
Das ist schon witzig, wie sich gewisse Schauspieler halt so mit ihrer Serie verschmelzen, dass die danach vielleicht Probleme haben, mal was anderes zu machen. Aber ich fand ihn hier sehr passend, ganz ehrlich. Ich konnte das gut ausstellen.
Ja, durchaus. Also ein Problem war es jetzt nicht. Ich nehme es eher als Kuriosum immer wahr. So, aber das ist jetzt eigentlich auch nicht der Rede wert. Bei den Schauspielern sonst Mickey Rourke. Der, bist du sonst großer Fan von ihm oder Filme, wo du sonst irgendwie gerne nennst?
Mickey Rourke hat ein paar, also ich bin kein Riesenfan von Mickey Rourke, aber er ist
Angel Hart.
Angel Hart war großartig. Ich mochte ihn natürlich in The Wrestler.
The Wrestler, weißt du, was ich bei The Wrestler immer denken muss? Weil das war irgendwie die große Comeback-Rolle von Mickey Rourke. Und der kam mir zur selben Zeit raus wie JCVD mit Van Damme. Und ich dachte mir immer, eigentlich, ich fand Van Dammes Leistung in JCVD besser als die von Mickey Rourke in Wrestler.
Wow.
Ganz ehrlich.
Okay, ja, das ist natürlich der Van Damme-Fanboy. Also ich mochte JCVD auch, ja. Aber der Wrestler war halt schon ganz großes Kino. Der war schon richtig gut gespielt.
Ja, war schon, aber im Gegensatz zu JCVD muss ich den nicht unbedingt nochmal sehen. Ach, ist doch egal. Wir sprechen so viel um alles drumherum, nur nicht über den eigentlichen Film. Jetzt sag doch einfach mal ganz klar, was ist eigentlich das, was dich an dem Film Get Carter so fasziniert oder begeistert? Ist es nur die Nostalgie oder wie hat es deine Neusichtung gestern, vorgestern dir den Film vielleicht noch eventuell zurechtgerückt oder
die Geschichte
korrigiert?
Ist schon ziemlich dünn. Aber die Geschichte ist oft dünn bei Hollywood-Filmen. Da kann man gar nicht viel sagen. Man muss immer vorsichtig sein, wie Jack Carter hier dem Tod seines Bruders auf der Spur ist und dann irgendwann in einer Keksdose versteckt eine Disc findet. Das ist schon ganz klischeebehaftetes Kino vielleicht. Die Keksdose, die zu Beginn des Films gleich nochmal schön in Szene gesetzt wird, indem Stallone sagt, ja, da haben wir früher immer Kekse rausgenommen und unsere Mutter hat's gewusst, aber sie hat's okay gefunden oder sowas in dieser Art. Und dass dann genau diese Keksdose, die groß im Bild war zuvor, mal dann ein wesentlicher Bestandteil des Plots ist, ja, das war ja fast schon klar. Für mich besteht dieser Film aus vielleicht bin ich einer der wenigen, ich mag den Regiestil von Kay. Ich mag die Blautöne vom Bild. Mhm. Ich mag diese kleinen Verspieltheiten, die er wieder reinbringt. Kurz mal fast forward. Dann mal irgendeinen komischen Spruch im Hintergrund einblenden lassen. Dann mal so einen komischen Satz über den Lautsprecher rauslassen. Was war's noch gleich? If a man with a gun is chasing you, run. Hast du das mitbekommen? Als Stallone diese Autoverfolgungsjagd hatte.
Das könnte ja fast eine große konfuzianische Weisheit sein.
Das sind so merkwürdige kleine Verspieltheiten, die mir damals gefallen haben. Und ich weiß, die wird von vielen kritisiert. Ich mag's einfach.
Ich hab's so gesehen. Mir ist aufgefallen, dass der Regisseur durchaus verspielt ist und ein bisschen probiert hat, andere Dinge irgendwie, also er hat versucht, sich irgendwie rumzuprobieren, er hat versucht, ein bisschen mit Kameraeinstellungen, mit Zeitraffern rumzuspielen und das ist dann schon irgendwie, es fällt auf, aber ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass er ganz genau wusste, was er tut. Er hat es eher so gemacht, weil er irgendwie gerade Lust drauf hatte.
Ja,
und
ja,
habe ich noch nicht gemacht.
Kein Konzept dahinter, aber kein Konzept.
Ja.
Das denke ich
auch. Ja, und ich glaube, er hat es gegen Ende hin auch ein bisschen übertrieben. Also ich sag's mal gleich, wie ich den Film empfunden habe. Ich habe ihn in der ersten Hälfte als durchaus solide wahrgenommen, zumal zum Beispiel die ersten Konfrontationen, die Stallone hatte, wie zum Beispiel in der Küche, das war für mich gutes, hartes Action-Kino. Ich habe sogar kurz an Tenet denken müssen, da gab's eigentlich eine fast gleiche Szene, wo der Protagonist auch in der Küche irgendwie bedroht wurde von irgendwelchen Schergen und sie dann ein Kleinholz zerlegt hat. Und das war gut, das hat für mich einen guten Eindruck gemacht und so ging's weiter. Nur dann ging's los, bei den Autoverfolgungsjagden war es schon ein bisschen weniger toll. Also da hat schon wieder, der Klassiker hat hier dominiert, nämlich das Schnittgewitter. Also es war sehr hektisch, zu schnell geschnitten, es war ein bisschen nervig und vor allem an Szenen, die man doch vielleicht hätte atmen lassen können, weil ich meine, du siehst ja zum Beispiel, dass dieser Wagen durch so einen Haufen von Tannenbäumen fährt. In der ersten Befolgungsjagd. Und ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach ein bisschen lassen kann. Mhm. Einfach mal zeigt, wie das Auto durchrennt. Nein, sie müssen schneiden. Das Auto ist ja wohl offensichtlich komplett durchgefahren, während die Kamera das begleitet hat. Aber warum muss man das so schneiden? Das verstehe ich einfach nicht. Es ist wild. Deckt sich vielleicht ein bisschen mit dem Soundtrack, den ich übrigens eigentlich ganz als gut empfunden habe. Er war zumindest sehr vielseitig. Also beim DVD-Menü, als sie dann erstmal dieser Scooter-Gedächtnis-Soundtrack mit dem Arsch ins Gesicht sprang, oder besser gesagt in die Ohren. Wollte ich es doof finden, aber dann fand ich es eigentlich irgendwie erfrischend naiv. Und irgendwie hat es mir dann doch gefallen, in dem Fall. Ich dachte mir, oh, das könnte vielleicht eine spaßige Nummer werden. Yes. Und zumindest wurde da Verschiedenes an Musik aufgefahren, auch so leichtere, seichtere, dezentere Rocktracks, die gewisse Aufklärungsszenen begleitet haben. Ich habe das durchaus positiv wahrgenommen. Gegen Ende hin doch, auch mit dem Techno-Soundtrack, wurde es für mich ein bisschen zu wirr. Da kamen für mich zu viele von diesen Verspieltheiten von Kay mit rein und vor allem das Drehbuch ist dann wirklich irgendwie total verfranzt, ist total auseinandergedriftet. Ich habe dann irgendwann, ich konnte der Aufklärungsarbeit von Stallone nicht mehr richtig folgen. Ich hatte immer das Gefühl, dass er mehr weiß als ich. Und zur Schlussfolgerung kommt, auf die jetzt auch ein Sherlock Holmes nicht hätte machen können. So, und gut, ich, ja.
Aber was genau entdeckt Stallone eigentlich durch seine investigative Arbeit? Er entdeckt, dass in einer Keksdose eine Disc ist, auf der er sieht, wie einige Frauen quasi missbraucht werden, darunter seine Nichte. Das ist eigentlich alles, was er eigentlich entdeckt.
Ja, und dann geht er los und haut Johnny Strong aufs Maul oder wirft ihn über das Balkon. dem Balkon.
Hätte ich auch gemacht.
Dann ist er mehrmals bei Mickey Rook gewesen, beziehungsweise bei Cyrus. Und dann gab es so eine peinliche Szene, wo er sagt, komm, zieh doch deine Brille
ab.
Und ich dachte, was ist dann im Auge? Weil es ist auffällig gewesen, diese Szene, ja, wie der Schatten das rechte Auge bedeckt hat. Ich dachte, hat jetzt irgendwie so ein kybernetisches Roboterauge oder ist da irgendwas mit dem Auge? Und das will uns der Regisseur bewusst nicht zeigen, weil dieses Auge so auffällig stark im Dunkeln gehüllt ist. Und nein, der war nichts. Das war irgendwie einfach schlecht ausgeleuchtet irgendwie für mich gefühlt.
Du hast mich gefragt.
Und es sah aus wie Katzenpiss im Schnee.
Was ich fand, aber die einzelnen Konfrontationen von Stallone mit seinen Kollegendarstellern fand ich einfach alle gut. Ich fand's gut, wie er Michael Caine gegenüber tritt. Ich fand's gut, wenn er Mickey Rourke gegenüber. Ich fand, die Szenen hatten für mich einfach was.
Definitiv. Ich fand auch
schwer umschreiben kann. Für mich einfach. Für mich hat's gepasst. Ich kann's einfach nicht beschreiben.
Ich fand's auch stark, wie Stallone mit Caine in der ersten Begegnung umgegangen ist und sagte: Du bist zwar ein großer Mann, aber du bist auch schon über deinen Zenit. Was deine Körperlichkeit angeht, also setz dich mal wieder.
Und das ist auch, ich glaube, das ist ein Satz, der aus dem ersten Film ist.
Den Michael Caine, genau, der aber anders gesagt. Ja, ich habe es auch gelesen, soll aber irgendwie in einen anderen Kontext gehabt haben und viel besser sein natürlich und hast nicht gesehen. Ich wünschte, ich hätte jetzt gerne den Vergleich ziehen können, kann ich jetzt nicht, weil werden wir noch bei gegebener Zeit machen.
Was der Film auch hat, ist für mich einfach einige der unterschätztesten Dialoge der Actionfilmwelt. Und ich kann dir ein paar vorlesen, wenn du willst. Ich habe extra ein paar runtergeschrieben. Ja. Für mich eines der wunderbarsten, das ist so, das könntest du bei dir ins Großraumbüro hängen. If you don't take care of the business will take care of you.
Der ist mir auch aufgefallen, fand ich gut, aber ich könnte schwören, dass ich das schon woanders gehört habe.
Also ich auch.
Aber ich habe das nicht zum ersten Mal gehört.
Ich habe es da zum ersten Mal gehört, damals, und ich fand das schon damals geil. Es war auch gewisse Dialoge wie cute guy. You think? No.
Oder ja, das großartige trocken lakonische ist schon dein Ding, ne?
Als Michael Caine ihm sagt, Revenge doesn't work. Und Stallone, sure it does.
Und fertig.
Oder noch, ich habe noch einen, ich habe sogar noch zwei. Johnny Strong sagt ihm, don't kill me, man. Und Stallone antwortet nur, you killed yourself.
Genau.
Sorry, das. Und wenn das und vielleicht noch den letzten, dann lass dich in Ruhe. I'm Jack Carter and you don't wanna know me. Und den bringt er etwa 3-4 Mal im Film. Und ganz das ehrlich, das ist vielleicht so over the top, so lächerlich. Das ist einfach Gutes. Das ist einfach grundsolid.
Nee, Sprüche sind gut, aber mir gefiel am besten noch die Katzenpisse im Schnee.
Ja, stimmt. Aber das ist noch was. Der Film hätte dann irgendwann für mich rein theoretisch abstürzen können. Für mich ins Mittelmaß, Untermittelmaß, keine Ahnung. Dann kam die Szene mit Rachel Lee Cook. Eigentlich alle Szenen zwischen Sylvester Stallone und der damals sehr jungen Rachel Lee Cook, die ist auch 41, glaube ich, das war es damals, oder 20, die seine Nichte spielte. Und die beiden hatten so eine merkwürdig passende Chemie. Ich hätte gern mehr gesehen
von den beiden
aus dem Leben
eine Sitcom
von Stallone und Rachel Lee Cook, wie die beiden agieren.
Ein Jack Carter Spin-off, wo Stallone wirklich der Ehemann ist und die zu Hause irgendwie ihre Eheprobleme durchgehen.
Nein, er ist der Onkel. Er ist der Onkel. Hast du den Film falsch verstanden, Serge?
Ach so, nee, warte mal, ich dachte, du meinst die Ehefrau, Entschuldigung.
Nee, die Miranda Richardson, nee, das war mir egal, die hat mich genervt. Aber die Nichte.
Die Nichte, ja, durchaus. Das waren zumindest die Szenen, wo auch Stallone schauspielerisch ein bisschen gefordert war und es auch gut gemacht hat, meiner Meinung nach.
Er hat's gut gemacht, sie war sensationell. Sie war unfassbar. Das ist meine Meinung als... Ich habe schon tausende von Filmen gesehen und nie was Gescheites studiert in diese Richtung. Aber für mich war das einfach ganz großes Kino. Ich habe ihr alles geglaubt, was sie gesagt hat. Alle schlimmen Erlebnisse, alles Dramatische hat die so gut drüber gebracht. Und Stallone hat hervorragend reagiert darauf. Sein Unwissen, wie er mit dieser Situation, mit diesem Mädchen jetzt umgehen soll. Er als großer, nicht gerade wirklich feinfühliger Klotz. Und wie er es auch versucht, so, you know, it happens, Doreen. Life happens, you know. Und das hat er, ich fand das so gut, seine Hilflosigkeit auch. Und wie er trotzdem versucht hat, Trost zu spenden und er versucht hat, hey, das wird alles wieder besser. Und ich hab's ihm geglaubt. Es war nicht so ein plumpes, ja, es wird alles wieder gut. Ich hab ihm das geglaubt.
Eben, der ist egal, hätte es nicht so rüberbringen können. Und nee, da sieht man, das ist halt, es ist eine Rolle gewesen, nicht für einen Actionstar, sondern für einen Schauspieler, ja.
Ja.
Und da zeigt sich, dass Stallone da insofern schon der Richtige war oder halt eine gute Wahl war.
Und diese Szene auf dem Dach zwischen Stallone und Lee Cook war für mich dann, da gab es eine Kreuzung, wo der Film jetzt hingeht, nach rechts gut, nach links schlecht und dann ging ich mir rechts. Dass er wirklich für mich wirklich auch emotional noch abgeholt hat und ich auch jetzt auf die Straße wollte, ein paar Typen zusammenschlagen, also da im Film. Das habe ich alles, was Stallone danach gemacht hat, habe ich völlig supportet.
Ja, das waren ja auch Szenen, die mir gefallen haben. Das sind die Szenen, die für mich auch den Film insgesamt aufgewertet haben und ich den Film dann insgesamt auch als wohliger wahrgenommen habe, als letztlich sein Ruf ist. Aber wenn ich jetzt nachvollziehen möchte, warum er eigentlich dann doch letztlich so mittelmäßig bis schlecht bewertet ist von dem Großteil der Leute. Auf der Suche nach der Antwort auf diese Frage werde ich fündig bei der zweiten Hälfte des Films. Also abgesehen davon, dass ohnehin schon viele andere Action-Szenen, bis auf wenige, wie gesagt, der erste Kampf in der Küche, den fand ich gut. Aber ansonsten ist das größtenteils sehr schlecht geschnitten bei den Autoverfolgungsjagden und vor allem auch die letzte Begegnung zwischen Stallone und Mickey Rourke, also dieser Boxkampf, wenn man ihn denn so nennen möchte, also den fand ich auf Skriptseite schlecht geschrieben, weil plötzlich ist Stallone, der eigentlich sonst immer Herr jeder Lage war, ist plötzlich so hoffnungslos unterlegen und agiert wie ein nasser Sandsack. Und aber auch die boxerischen Fähigkeiten eines Mickey Rooks, die werden hier nur so kurz angerissen, aber letzten Endes wurde das nicht vernünftig auf Celluloid gebannt. Also auch da Schnitt und eine ganz komisch platzierte Kamera und also das, also man sieht es, eigentlich ist es kein Actionfilm, es ist einfach eine kurze Boxszene, aber richtig Bock gemacht hat das nicht. Und wie dann Stallone plötzlich wieder das Blatt wendet, indem man nochmal auf Rook zurückkommt. Rook geht dann einfach und tanzt weiter. Was ist denn das? Natürlich muss er doch davon ausgehen, dass die Gefahr weiterhin besteht. Also ich fand generell die letzte Hälfte des Films, fand ich inhaltlich sehr wirr und technisch weiterhin, da wurde mir zu viel rumgespielt mit der Kamera und auch wenn es ums Finale hingeht, also das eigentliche Finale mit Michael Caine, kam für mich so aus dem Nichts und aus der Luft gegriffen und ich empfand es so antiklimatisch, das wirkte dann so, am Ende hatte ich das Gefühl, das war irgendwie alles ziemlich belanglos und egal. Also für mich hat der Film stark angefangen, aber hat für mich dann irgendwie dann nachgelassen. Die zweite Hälfte fand ich dann irgendwie sehr, hat mich irgendwie sehr rausgerissen und da verstehe ich dann schon, dass das insgesamt als kohärenter Film nicht so richtig ganz funktioniert hat. Auch wenn er, das ist ein Film für mich, der gute Einzelszenen hat und eigentlich eine gute Plot-Idee, aber irgendwie der Regisseur ist irgendwie zu viel verspielt und das Drehbuch hat irgendwie dann doch einige Schwächen. So meine Meinung.
Wegen Mickey Rourke, vielleicht lag es auch daran, der war damals, ich weiß nicht, der hat ja eine schwierige Zeit gehabt. Und ja. Ich bin nicht ganz sicher, da war dort sicher auch noch ein bisschen was mit Drogen im Spiel, oder? Da war doch was bei ihm, oder?
Da war einiges bei ihm.
Und was ich herausgefunden habe, Franchise Picture wollte ihn eigentlich gar nicht haben. Aber Stallone hat gesagt, weil er ein guter Freund von ihm ist, ich übernehme den Teil seines Lohnes, sollte er aus irgendeinem Grund Probleme verursachen oder ausfallen, ich würde dafür gerade stehen. Und Rook ist aber jeden Tag, war da, wohl mehr als es egal gewesen wäre, und war super professionell, aber vielleicht war einfach nicht on top of his game. Deswegen konnten sie vielleicht die Box-Szenen nicht umsetzen, wie sie das vielleicht wollten. Oder, wie du gesagt hast, der Regisseur konnte es einfach nicht. Möglich wär's.
Ich glaube erst Letzteres, weil man hat durchaus gesehen, dass Rook immer noch weiß, wie man die Haltung hält und sich da vernünftig bewegen kann. Aber letzten Endes ist die Räumlichkeit war auch nicht gerade passend. Es war irgendwie dunkel in dieser komischen Villa und dann spielt er diese Techno-Musik. Es ist alles irgendwie sehr seltsam.
Es ist witzig, mir hat die Szene gefallen. Ich fand's gut, obwohl ich schockiert war, dass Stallone da voll auf die Fresse bekommt. Aber mir hat's gepasst. Sam Stallone dann eben doch nicht, er ist im Film nicht der Übermann. Der ist auch angreifbar. Man kann ihn töten, rein theoretisch. Und das war dann noch nicht, da gab es die Szene im Lift, als John C. McGinley und sein Lakai aufgetaucht sind und ihn im Hotel gestellt haben.
Fand ich zumindest interessant in Szene gesetzt, also auch geschnitten mit den mit den Ausgangsmöglichkeiten, die Kay da reingeschnitten hat. Das habe ich auch als positiv in Erinnerung.
Und die
das
Frau in der Mitte, diese gut. alte Frau, die so da steht und so sich so, die weiß, jetzt passiert gerade was, ich muss hier raus. Das war super. Also ich fand auch da.
Fand ich auch. Ich fand, das war eine gute Szene und man merkt halt, dass der Kay irgendwie schon Ambition hatte und gerne mehr machen wollte, als er letztlich vielleicht wegen seiner Unerfahrenheit imstande war.
Ja, ich glaube, ich schieb's wirklich darauf, dass er einfach nicht erfahren oder halt vielleicht nicht gut genug war, um da einen richtigen Actionstreif umzusetzen, denn das ist kein Actionfilm.
Ja.
Was ist das genau, Serg? Ist es ein Thriller mit Action-Elementen?
Ein Krimi? Mit Film-Noir-Elementen, so ein bisschen.
Ja, extrem, ja.
Ein Detektivfilm mit Action-Elementen, ja, wenn du so willst.
Oder? Und aber ich verstehe alle Schwächen, die du jetzt aufzählen könntest. Ich weiß, ja, stimmt, ich weiß. Außer bei ich fand einfach die Villa, das hat mir gepasst. Das mit dem Mickey Rourke, das hat mir völlig gepasst, aber ich sehe die Schwächen ja auch.
Ich kann's aber nicht, es ist mir reden. Egal.
Egal.
Egal. Ja, aber würdest du dann sagen, dass deine Zuneigung dem Film gegenüber letztlich nostalgisch begründet ist, oder ist, oder welche besonderen Sympathien hegst du? Sind es wirklich Stallone, den du wirklich in seiner damaligen Zeit des Underdogs, der mal was anderes probieren wollte, ist einfach gönnst, dass er dann doch eigentlich eine gute Leistung für sich da hingelegt hat und dass man den Film einfach nur irgendwie einfach mal anders betrachten muss, nicht als ein Remake von einem großen Krimi-Klassiker aus Großbritannien.
Den mal ganz ehrlich, die größte Teil der Menschheit kennt den Film nicht, außer du bist in der Filmszene, ja, kennst du dich aus. Also der typische Kinogänger, der erst 25 Jahre alt ist, wird Get Carter Original nicht kennen, das Remake ja auch nicht. Aber was war die Frage?
die Frage, ob du erklären kannst, woher deine Sympathien dem Film gegenüberkommen. Es ist dann wirklich diese jungfräuliche Entdeckung damals, du wusstest nichts und du mochtest Stallone gerade in dieser Zeit seines Karriereknicks. Und oder anders gefragt, hat sich jetzt nach deiner gestrigen Sichtung etwas stark verändert in Bezug auf deine ersten Sichtungen damals?
Ich hatte Angst, dass es passieren würde, aber es ist nicht passiert. Ich habe den Film immer noch stark gefunden. Ich habe mich auch immer wieder ertappt, wie ich lachen musste, wie ich diese einzelnen Dialogfetzen abgefeiert habe. Und aber wie ich ganz klar auch gesehen habe, Plot ist stellenweise wirklich doof. Acting stellenweise sehr, sehr gut. Für mich hat sich der Film nicht geändert. Ich würde ihn immer noch absolut weiterempfehlen. Aber ich will noch nicht zur Wertung kommen jetzt, denn das ist für mich das Schwierigste danach. Aber
das Schwierigste, ja. Ja, ein Punkt, den ich auch, wir haben ja auch Tom Sizemore erwähnt, also das fand ich auch, das war komplett irgendwie inhaltsleer letztlich, seine Beziehung zu diesem Boss, dem er sagt, ich komme jetzt nicht, ich muss jetzt hier eine Sache erledigen, das hat ja eigentlich null Bewandtnis für die Handlung. Ich dachte, da kommt noch was, da irgendwelche Schergen, die irgendwie Stallone noch zusätzlich das Leben schwer machen.
Es kamen ja zwei.
Welche waren das nochmal?
Ja, John C. McGinley im Lift. Im Fahrstuhl.
Ach so, ja, natürlich, ja, Entschuldigung.
Aber ich habe nie genau verstanden, warum muss es Stallone irgendwo hingehen? Was Wichtiges muss denn da passieren, dass er irgendwo hingehen muss? Und da war noch die Story mit dem, da hat ja noch eine Beziehung, eine Affäre mit der Frau des Bosses gehabt, oder?
Ja.
Das war merkwürdig, da müssen wir nicht reden, das war ganz komisch. Und
ja, ich musste überlegen, ob dieser der letzte Anruf des Bosses nicht nochmal nach dem der Schlägerei im Aufzug passiert ist. Auf jeden Fall, der hat irgendwie nicht locker gelassen, aber letzten Endes war das irgendwie, es hat halt für eine nette weitere Action-Szene dann gereicht im Fahrstuhl. Mhm. Aber ansonsten ist das irgendwie, war das eigentlich relativ belanglos. Und also die Beziehung zu diesem Boss. Und ja, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, dass es Tom Sizemore ist.
Nee, habe ich nachgelesen, das habe ich nicht gewusst, nee.
Ja, genau, das, also, ich fand das irgendwie ein bisschen komisch oder wirkte ein bisschen überflüssig. Da hätte man draus was draus machen können. Gerade ist ja auch interessant, dass man ihn bewusst nicht gezeigt hat, weil gerade wenn du so eine Person nicht zeigst, könnte man meinen, dass die noch irgendwie eine Bewandtnis hat oder dass da noch irgendeine Überraschung auf einen zukommt. Aber
gut, es ist nicht so richtig. Es gab angeblich Pläne für ein Sequel. Okay. Aber das, aus bekannten Gründen wurde das nie fertig, also realisiert. Klar, der Film hat einfach viel zu wenig eingespielt, aber ja. Und ich hätte es auch nicht sehen wollen. Dieser Film steht für sich und fertig, da brauche ich nichts anderes. Da brauche ich auch kein Prequel. Becoming Carter will ich
ja
nicht sehen.
Ja, und übrigens, die Kritik, die ich gelesen habe, dass es ja eigentlich eine Schande sei, unnötig sei, einen guten Film nochmal zu remaken, weil ja das Original so perfekt ist, wie es ist. Also sage ich ganz grundsätzlich, wenn der Plot passt, also wenn der Plot so gut ist, dass Leute ihn gerne irgendwie konsumieren, ihn gerne lesen oder sehen, dann finde ich es völlig legitim, ihn in bestimmten Variationen neu aufzutischen. Also ich bin Remakes generell eigentlich insofern wohlgesonnen, dass ich sie eigentlich von der Idee her immer interessant finde. Ich weiß, die Praxis zeigt, dass Remakes oft dann eher scheiße ausfallen, beziehungsweise die Remakes der letzten 20 Jahre, die sich auf Filme beziehen, die vor 40 Jahren rausgekommen sind. Bei denen ist es ja meistens so, dass irgendwie beim Originalfilm hat man noch irgendwie eine Ambition gehabt und beim Remake hat man irgendwie nur noch das Geldmachen im Kopf gehabt. Das merkt man dann schon. Aber grundsätzlich finde ich die Idee eines Remakes nie verwerflich. Ganz egal, wie gut oder zeitlos das Original sein mag. Ich finde es immer eigentlich spannend, wenn man es remaken will. Auch wenn man es meistens nicht vernünftig hinbekommt.
Ja, aber du, ja, ich will es nicht generalisieren, aber wenn du jetzt ein Remake machen würdest von, nehmen wir Casablanca, mein Lieblingsfilm Casablanca. Ja. Was würde genau passieren? A, du hättest einen männlichen Hauptdarsteller wohl. Ja. B, die Frau, die dürfte wohl nicht mehr weiß sein, die müsste dunkelhäutig sein. Du müsstest noch einen Asiaten einbauen. Du weißt, wohin ich weiß,
die Academy legt da jetzt mittlerweile Wert drauf, dass Filme nur noch beachtet werden, die all diese Kriterien erfüllen.
Und so ähnlich war es, glaube ich. Das ist für mich ein Problem, wenn man, ich sehe keinen Grund, warum man gewisse Dinge remaken soll. Ich finde es dann eher auch, man ist gelangweilt. Ja,
und unter dem Gesichtspunkt natürlich, also sobald man anfängt, die künstlerischen Ambitionen einzugrenzen oder zu beschränken, um nur eine politische Agenda durchzusetzen, ja, da sage ich auch ganz klar, dann dreht man lieber keinen Film. Ich rede nur, wenn man komplett frei ist von alledem, von irgendwelchen äußeren Zwängen, wenn man einfach nur Bock hat, wenn man sagt, ich finde die Geschichte geil und ich hätte Bock, sie nochmal mit dem Schauspieler zu drehen, dann sage ich, ich finde das cool. Ich persönlich finde es auch immer spannend. Ich lasse immer Kopfkino meinen Film durchlaufen. Wie wäre eigentlich, wie würde eigentlich ein Indiana Jones mit Bruce Campbell funktionieren? So. Also das sind Sachen, die lasse ich gerne in meinem Kopf ein bisschen durchrattern, ja? Und ich finde es dann spannend. Ob man das wirklich machen muss, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich lasse gerne einfach so Gedankenspiele gerne in meinem Kopf laufen. Und manche, ich sag's nochmal zum dritten Mal, eine gute Geschichte, wenn es eine gute Geschichte ist, darf sie gerne auch von anderen Schauspielern mal ausgetragen werden.
Gut, ich merke gerade, also was ich gerade vorhin gesagt habe, in Remakes, ich bin gerade am Analysieren von allem, was ich je gesehen habe. Und Battlestar Galactica, da gab es ein Remake. Und zwar ein massiv besseres als das Original. Und der Skandal war ja, dass die beliebte Figur Starbuck wurde ja im Original gespielt von Dirk Benedict, dem Face vom A-Team. Und die Figur wurde gedreht in eine Frau. Und das war am Schluss einer der Highlights der Serie. Weil die einfach so unfassbar gut war, die Katie Sackhoff. Deswegen, ja, wenn man ein Remake macht, dann muss es von Herzen kommen, nicht weil man weiß, mit der Geschichte können wir ein paar Millionen rausquetschen.
Eben, das ist das Problem bei den meisten Remakes, aber grundsätzlich finde ich die Idee nach wie vor, ich mag sie eigentlich.
Vielleicht, Sergej, müssten wir mal eine Folge machen, der wir einfach mal eine Checklist machen, Remakes im Actionbereich der letzten 50 Jahre.
Sehr, sehr gerne.
Wie viele von denen waren gut, wie viele waren es nicht?
Auf jeden Fall. Ich hätte, glaube ich, selbst den Vorschlag unterbreitet, wenn du das jetzt nicht mir vorweggenommen
hast. Das könnten wir gerne in Angriff nehmen für die nächsten.
Zumindest meine Idee geht mehr in die Richtung, mehr Richtung Gedankenspiel. Welche Filme würden wir gerne noch remaked sehen, weil wir einfach die Geschichte gut finden und denken, dass es heutzutage Schauspieler gibt, die der Rolle eine neue Facette geben können.
Hast du da einen Wunsch?
Habe ich da einen Wunsch? Ja, warte mal, also heutzutage jetzt, da können wir, glaube ich, mal in einem anderen Podcast auch drauf zu sprechen, aber ein US-Remake von A Better Tomorrow 1 und 2 in ein großes Gangster-Epos zusammengefasst mit richtig geilen Schauspielern, das wirklich so endet wie ein Scarface. Also, sowas würde ich mir tatsächlich wünschen. So.
Aber nur, wenn John Woo dahinter sitzen wird?
Nur dann. Ich weiß nicht, ob man den heutzutage noch unbedingt dafür braucht.
Doch, klar. Sonst schaue ich mir nicht an, ganz klar. Wenn ich weiß, was das Original, ich würde dann die Action-Sequenzen komplett jeweils vergleichen mit dem Original und das würde nicht funktionieren. Das könnte ich nicht. Nö.
Nö. Vielleicht finde ich den guten Schüler von Wu. Also.
Nö. Nö. Sag einfach nein. Nö. Nö. Aber,
warte, dabei, ich habe einen für dich. Aber es gibt doch ein Remake aus Korea mit, wo er produziert hat.
Es gab Ende der 90er Jahre die erste Diskussion rund um die Verfilmung vom A-Team. Und da hieß es so, dass, das waren einfach Gerüchte, die aus Hollywood gekommen sind, Jim Carrey als Murdoch.
Aha.
Es war Mel Gibson als Hannibal Smith. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer der Faceman gespielt hätte und ich wüsste nicht mehr, welcher dunkelhäutige Actor gerade damals.
Und Terry Crews als Mr. T. Oder?
Ja, einfach das, aber mit das hätte ich damals gerne gesehen. Jim Carrey und Mel Gibson im A-Team, das hätte ich lieber gesehen, als das, was 10 Jahre später kam.
Ich habe den Film ja nicht gesehen, aber die einzige Szene, von der ich gehört habe, von diesem neuen A-Team, da wurde irgendwo, keine Ahnung, du siehst da irgendwie, sind die, glaube ich, in Deutschland? du siehst da so eine Luftaufnahme von einem Wahrzeichen, glaube ich, den Kölner Dom. Und dann steht da irgendwo eingeblendet Frankfurt am Main oder so. irgend so eine Szene gab es in diesem A-Team-Film so.
Ah, als würdest du Basel zeigen und drunter schreiben Zürich, da vergeht dir das Lachen.
Rom. Ja. Oh je. Okay, nach dieser kleinen, nach diesem kleinen Ausflug hier, wollen wir noch mal kurz zurück zu Gerd Kader kommen. Eine Frage hätte ich noch. Was war das, die allererste Szene im Film, wo Stallone diesen Mufti verfolgt hat und ihn gefragt hat, was er, ob er nicht seinen Bruder gekillt hätte? Die habe ich nicht verstanden. Wo hat Stallone irgendwie den Hinweis bekommen, dass der Typ irgendwas damit zu tun hätte? Und der war ja danach nie wieder Thema im Film.
Ich kann mir nur vorstellen, dass es da Material gab, was wir nicht gesehen haben. Und dass vielleicht der Film in einer anderen Zusammensetzung hätte eigentlich abgefilmt werden sollen. Nee, falsch. Dass das Filmmaterial in anderer Reihenfolge hätte folgen müssen vielleicht. So dass es Sinn gemacht hätte. Vielleicht gab es ja sogar mal eine Szene, wo bei der man linear aufgleist und keine Ahnung.
Okay, dann liegt es nicht daran, dass ich irgendwie was verpasst hätte.
Ich habe das, ganz ehrlich, ich habe nie drüber nachgedacht.
Ja, ich mich hat's verwirrt und deswegen, so wie vieles in dem Film.
Ja, und jetzt wollen wir langsam, hast du noch was?
Nee, ich bin jetzt tatsächlich mit allem durch.
Wollen wir in die Bewertung gehen?
Ja, kommen wir mal dazu. Ich fange mal an, ich mache mal den Vortritt. Also, wie ich schon erwähnte, ich finde, er hat eigentlich stark angefangen, auch wenn ich die erste Szene nicht verstanden habe. Und hat dann eben erst seine Schwächen nach und nach bei den Action-Szenen hier und da entblößt. Und die zweite Hälfte fand ich auch inhaltlich sehr wirr und das Finale extrem antiklimatisch. Es wirkte irgendwie nur noch wie eben schnell aus dem Ärmel hineingeschüttelt. Ich habe dann wirklich den Film irgendwie als sehr unausgegoren empfunden, tatsächlich am Ende. Trotz einiger guten Szenen. Deswegen ist es für mich ein ganz klarer Daumen zur Seite, der so ein bisschen durch die Gegend zuckt. So. Mhm. Ja.
Und jetzt, das ist für mich sauschwierig, Serge. Das ist für mich ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, hat das mal der Markus oder der Nils bei uns gemacht, von der Bewertung her, dass man... Ich kann dem Film ja nicht guten Gewissens einen Daumen nach oben geben, denn ich weiß alle Schwächen, die der Film hat.
Jetzt hast du mal das Problem, das ich mal habe, und dafür haben wir unseren tollen goldenen Bizeps, ne?
Richtig. Deswegen gebe ich den Daumen zur Seite, aber für mich, tief in meiner Seele drin, ist dieser Film einfach richtig goldig. Ich liebe ihn und ich gebe ihm den goldenen Bizeps, denn der würde mitkommen auf die einsame Insel in mehreren Ausführungen, falls eine Disc mal zerkratzt ist.
Das heißt, du würdest ihn zählen zu deinen Guilty Pleasures?
Ja, absolut, absolut. Ich finde ihn toll und ich würde jedem empfehlen, ihn zu schauen. Langweilig ist er garantiert nicht. Man kann ihn
gut abfallen. Langweilig fand ich ihn auch nicht, aber streckenweise hat, wie gesagt, wirr, meine Meinung.
Wir. Bisschen wir vielleicht. Macht nicht alles so viel Sinn. Aber die Schauspielleistungen sind gut. Die Action ist
hart. Eben, also es ist teilweise zu viel Gold für so einen Plot da.
Ja. Und einen riesen geilen Cast. Unfassbar geiler Cast.
Das sowieso. Und der liefert auch der Cast.
Ja.
Größtenteils. Allein dieser Alan Cumming hast du doch. Der hat ja so eine Fresse richtig schön zum Reinschlagen.
Hat er schon einen Golden Eye gehabt?
Was? Ach ja, da war doch der Boris, oder?
Ja.
Ah, der Boris war es, genau. Der erinnert mich ständig an irgendwie, ich weiß nicht, an Maynard James Keenan, der Sänger von Tool. Die haben irgendwie eine ähnliche Fresse.
Da bin ich wegen Boris. Mein erster Hund hieß ja Boris.
Boris.
Und als damals ich GoldenEye auf Video zu Hause hatte, als ich noch ein Kind war, habe ich den geschaut und da gibt's die eine Szene, da ruft die, wird die wieder gerufen von der Natalia, trifft Boris und mein Hund so Ohren aufgeschnitten. War sehr süß.
Oh, Boris. Ja, bei Hunden werde ich auch immer schwach. Bei Hunden gehe ich immer gleich irgendwie selbst auf alle Vieren und
ja, ich auch.
Mit dem Hund. Also ich kann nicht anders.
Das ist ganz schön,
ich bin ungefähr. Ich bin ungefähr so wie Martin Riggs in Lethal Weapon 3 in der einen Szene. Ich bin genau so dann bei Hunden.
Wenn meine Freundin irgendwo in einer Bar sitzen wird und es wäre ein Hund da, ich würde versuchen, mit ihm zu flirten. Ich würde sagen, Schatz, jetzt habe ich keine Zeit. Ich versuche, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen.
Ja, genau. Und statt einer Rose nimmst du halt eben so einen Hundeknochen
mit. Knochen dabei. So, genug Get Carter haben wir abgeschlossen. Wir haben über Hunde geredet, über schlechte Remakes und
wir werden demnächst auch mal sprechen über Guilty Pleasures. Wir machen mal eine schöne Guilty Pleasure-Episode.
Oh, gut. Dann reden wir alle Steven Seagal-Filme, sehr schön.
Über fast alle.
Sehr schön.
Über alle, ja. Okay, und jetzt werden wir nur noch klären, welche Apfelsorte denn da zu einem Actionhelden wurde. Ich wiederhole, Schauspieler, die diese Figur spielen sollten, waren unter anderem Robert De Niro, Al Pacino, Michael Douglas war im Gespräch, sogar ein John Travolta, Paul Newman, Dustin Hoffman, Clint Eastwood und eine Apfelsorte hat den Namen gegeben.
Wie viele Apfelsorten kenne ich?
Gala, der Rächer.
Golden, irgendwas gibt's doch? Granny Smith?
Smith & Wesson.
Oh, es ist eine Romanfigur, hast du gesagt?
Es ist ursprünglich eine Romanfigur.
Ich kenne mich mit Apfelsorten nicht aus. Vielleicht gibt's die Philip Marlowe Banane oder Apfel, der Philip Marlowe Apfel, keine Ahnung. Vielleicht gibt's noch, was könnte es noch sein? Aber warte mal kurz. Gatsby?
Nein.
Es gibt keine Gatsby-Äpfel. Okay, schade. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht.
Okay, der Film, der Autor ist ein gewisser David Morrell. Kennst du den?
Ja, vom Hören sagen her schon.
Okay, pass auf. Ich mach's mal folgendermaßen. Die Apfelsorte, um die es sich handelt, ist der Ursprung ist nicht ganz geklärt, aber man vermutet, dass sie damals zu Zeiten der amerikanischen Kolonialisierung von schwedischen Einwanderern, von schwedischen Immigranten nach Amerika gebracht wurde, diese Äpfel. Nämlich von einem gewissen, er heißt Peter Gunnarsson Rambo. Und er hat scheinbar irgendwie eine Apfelsorte in die USA gebracht. Es gibt die sogenannten Rambo-Äpfel.
Ach du Schande. Echt?
Und an dieser Apfelsorte hat sich scheinbar auch, so dem Wikipedia-Eintrag nachzufolge, ein David Morrell inspirieren lassen für seinen Roman First Blood und hat seine Figur Rambo genannt. Nach dieser Apfelsorte. Da guckt es der Dominik verdutzt.
Ja, ich bin schon auf dem Wikipedia. Die Ursprünge sind nicht bekannt, sehen aber gut aus.
Gute Äpfel.
Sehr schön, das ist mal spaßig. Sehr schön, danke.
So, wie gesagt, habe ich geklaut aus der Nerdquiz-Episode Halbfinale 2, Staffel 8. Ich fand die Frage so gut, dass ich dachte, nee, die klaue ich jetzt auch. Aber ich wollte mal irgendwie andere Fragen stellen, wo man nicht nur einen Film errät, sondern auch mal eine Figur oder, keine Ahnung, ein Genre. Ja, das wäre ein bisschen schwierig, aber mal ein bisschen wegbewegen von nur Film, sondern auch irgendwie was ganz anders.
Alles klar.
Ist auch mal spaßig.
Alles klar.
Sehr, sehr schön. So, danke. Und jetzt haben wir, glaube ich, ein gutes, würdiges Comeback gefeiert, möchte ich fast sagen. Aber jo. Es war Spaß. Ich glaube, wir haben es nicht verlernt, Dominik.
Wir können es noch ein bisschen.
Es soll so weitergehen und es ist auch in meiner Elternzeit Abstinenz vieles in die Pipeline hineingekommen. Es steht ja auch noch eine große Podcast-Kollaboration an, demnächst. Und da werden wir mal schauen, wie sich das alles entwickeln wird, oder?
Ja, freue mich sehr.
Jetzt hast du noch, du Dominik, deinen gewohnten Einsatz.
Ah ja, schon vergessen, das geht. Ja, falls ihr toll gefunden habt, was wir hier zusammen gebröselt haben, dann wir sind Fratzengeballer, der Podcast von actionfreunde.de, dem vielleicht besten deutschsprachigen Kollaborationsnetzwerk für Actionfilmfans. Dazu gehört das Liquid Love Film Forum Und wir würden uns freuen, würdet ihr euch mal eure Ärsche dahin bewegen und mal reinschaut, was es da so gibt. Da findet ihr Reviews zu jedem Scheiß, von Chuck Norris bis zu Schwarzenegger, bis Jet Li, bis zu Transformers und sogar zu den Avengers, wenn es denn mal sein muss. Und wir würden uns freuen, würdet uns auch bewerten, vielleicht auf Apple Podcasts. Da hat's noch nicht so viele Bewertungen gegeben bislang. Und lasst doch mal ein paar 5 Sterne da, 4, wenn es sein muss. Aber das würden uns sehr, sehr freuen. Und ja, habe ich was vergessen? Folgen auf Instagram, actionfreunde.de. Danke.
Genau. Jetzt bleibt nur noch zu sagen, dass ich der Sergej gewesen bin, war, bleiben möchte.
Dominik.
Dasselbe gilt auch für den noch. Dominik. Und wir sagen Tschüss aus und Servus bis zum nächsten Mal.
Adios.